Und es hat mal jemand gesagt, die Schwächen der Heiligen trösten uns ja mehr als ihre Stärken. Die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Stärken. Und da ist wirklich was dran. Als ich eben so da saß, da dachte ich, habe ich nochmal überlegt, muss immer überlegen, wenn ich hier bin, wie lange ich euch schon kenne, hier die Missionsgemeinde. Und das hat doch im Herbst 32 Jahre gegeben. Ist jemand hier unter 32? Darf ich mal Handzeichen? Ja, doch einige. Stefan, du nicht? Nee. Ja, seit 32 Jahren kenne ich euch, jedenfalls die Gemeinde. Und ich habe dieses Seminar ganz speziell für eure Gemeinde ausgearbeitet. Und von daher, ich habe viel Stoff wie immer. Das Thema habt ihr ja gerade gesehen, wie wir zu neuen Beziehungen kommen. Ich hatte auch gleich mit dem ersten Thema angefangen, das Stefan so mir gesagt hatte. Und dann habe ich noch etwas bisschen was vor das erste Thema geschoben. Und es hat dann über 50 Folien PowerPoint gegeben. Und von daher hat sich das Thema ein bisschen verändert. Aber ich werde auf jeden Fall zu den Hauptpunkten kommen, wie wir zu neuen Beziehungen kommen. Und das, was ich jetzt sage, gehört dazu. Auch wenn es am Anfang gleich vielleicht gar nicht so ausschaut. Aber es wird schon so sein, dass wir zur Sache gleich kommen. In einem ersten Teil, vielleicht jetzt in der ersten Stunde, ich weiß noch nicht, wie weit ich komme, werde ich darüber sprechen, unsere Vergangenheit verstehen. Unsere Vergangenheit verstehen. Über die Wichtigkeit dieses Punktes. Und dann auch von der Macht der Gefühle und der Möglichkeit, zu einer neuen Liebe zurückzufinden. Das wird uns dann in den folgenden Themen beschäftigen. Ich hatte ja noch gesagt, heute Abend hätte ich gerne eine Gesprächsrunde. Ich will mal gucken, wie weit ich komme, ob wir dann auch noch zur Gesprächsrunde kommen. Aber es wäre schön, wenn ihr Fragen hättet und sie aufgeschrieben hättet, damit wir sie auch dann hier in aller Freimütigkeit besprechen können. Persönliche Vorbemerkungen. In der Vorbereitung für dieses Wochenende stand ich zuerst vor der großen Herausforderung, was soll ich euch sagen? Ich komme ja nicht in eine Gemeinde von Unwissenden, sondern in einer Gemeinde, wo viel geistig-biblisches Potenzial vorherrscht. Also nicht, ich treffe hier keine Leute, denen ich erklären muss, was in Johannes 3, Vers 16 steht, oder Johannes 5, 24 oder 14, 6 und so weiter, das wisst ihr alles auswendig, jedenfalls die meisten von euch. Und ich habe lange dafür gebetet, dass Gott mir etwas schenkt für euch, wo ich dann auch das Gefühl hatte, das könnte es für dieses Wochenende sein. Dann gab mir Gott Stück für Stück Gedanken in dieser Woche. Vorher bin ich nicht zur Vorbereitung gekommen. Aber ich habe gebetet darum für diese Tage immer wieder und es kam und kam und kam nichts in meinen Geist, wo ich sagen konnte, ja, das ist es. Aber dann, so ab Dienstag, Mittwoch, setzte es ein bei mir, wie so oft in meinem Leben, manchmal setzt es auch erst auf der Kanzel ein, aber da kam es doch so langsam, was ich euch gerne weitergeben würde. Und diese Gedanken wurden für mich selbst zu starken Impulsen, geistlichen Impulsen und einer großen Bereicherung, die mich noch lange beschäftigen wird. Den Eindruck hatte ich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir haben heute Nachmittag und morgen früh und heute Abend natürlich auch eine kleine Reise vor. Und es ist ja so, wenn man eine Reise antritt, dann hat man sich ja vorher Gedanken über das Ziel gemacht. Und da muss man auch mit manchem rechnen, was einem nicht gerade so als erstrebenswert für eine Reise erscheint. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr den Mut habt, einzusteigen und euch dem Kapitän, dem Heiligen Geist anvertraut, der uns an diesem Wochenende hier führen will. Denn er kennt die Strecke, er kennt das Ziel, er kennt uns, die wir einsteigen. Und er garantiert uns, keinen Absturz zu haben, dass wir nicht denken an diesen Nachmittag, worauf habe ich mich nur eingelassen? Denn ich könnte mir vorstellen, dass manches, was ich euch sage, nicht leicht zu schlucken ist. Für manche vielleicht auch ein bisschen eine Überforderung. Für andere, das werde ich noch sagen, wird es ein bisschen zu persönlich werden. Aber ich will an diesem Wochenende niemanden verletzen oder Partei gegen irgendjemand ergreifen. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr mir das abnehmt und glaubt. Denn in manchen Aussagen werdet ihr euch wiederfinden und in anderen denkt ihr, na hoffentlich hat das jetzt auch mein Nachbar gehört. Denn der hat das nötig, dass er das endlich kapiert. Du hast jetzt gar keinen Josef, ne? Du hast nur Nachbarin ja hinter dir. Also, ich möchte aus einem reinen Herzen zu euch sprechen, nicht mit irgendwelchen spitzen Attacken gegen irgendjemand, gegen irgendeine Richtung oder sonst was angreifen, überhaupt nicht. Und ich will euch wirklich gerne im Namen Jesu dienen. Was ist nun nötig für eine Gemeinde, wenn sie zu neuen Ufern aufbrechen will? Die Frage, die kam mir somit als erstes in den Sinn, was ist nötig, was ist wichtig für eine Gemeinde? Und ich hoffe, dass ihr euch den Satz mal aufschreibt und auch mit in euer Herz nehmt. Um Zukunft gestalten und Gegenwart bewältigen zu können, ist es nötig, die Vergangenheit verstehen zu lernen. Also, wer heute seinen Mann stehen will, wer Ziele erreichen möchte, der muss seine Vergangenheit verstehen. Verstehen wir unsere Vergangenheit nicht, haben wir nur eine ganz geringe Chance, Zukunft zu gestalten und Gegenwart zu bewältigen. Das heißt also, wir müssen für uns immer wieder mal von Zeit zu Zeit abklären, was so in den letzten Jahren, Jahrzehnten persönlich gelaufen ist, in unserer Ehe gelaufen ist oder auch gemeindlich abgegangen ist. Das muss man verstehen lernen. Man muss seine Biografie verstehen, damit man auch mehr die Spur Gottes erkennt, die er in meinem Leben gezogen hat. Also, was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgelaufen? Wir haben das alles Entscheidende. Wie haben wir das alles Entscheidende, nämlich die Beziehung zueinander und zu Jesus selbst, erfahren? Und wie haben wir sie gestaltet? Die Beziehung zu Gott, zur Gemeinde, zur Ehe, zu mir selbst. Habe ich eine Beziehung zu mir selbst? Und ich habe hierhin geschrieben, das alles Entscheidende, die Beziehung. Darum wird es an diesem Nachmittag immer, immer wieder gehen. Das Entscheidende für unser Leben sind die Beziehungen, wie wir Beziehungen gestalten. Wenn wir an der Stelle etwas lernen können, wäre mir es wirklich ein großes Geschenk, denn ich bin daran, immer, immer wieder zu lernen. Auch die Frage, welche Inhalte waren uns wichtig bzw. unwichtig? Was habe ich gelernt? Ja, wonach habe ich gestrebt? Welche Inhalte waren mir wichtig? Worin haben wir uns weiterentwickelt? Man kann sich mal die Frage aufschreiben, worin habe ich mich in den letzten 5 Jahren weiterentwickelt, damit es konkret wird. Hat Gott etwas in den letzten 5 Jahren in mein Leben hineingegeben, wo ich mich weiterentwickeln konnte? Auch die Frage, was lief mehr nebenbei, was geschah am Rande, was war mehr unter dem Stichwort unwichtig. Denn da kann man auch manchmal gucken und sehen, du, ich habe Dinge unterschätzt, ich habe sie als unwichtig eingeschätzt, die aber ganz wesentlich waren. Welche Schwerpunkte haben wir in den letzten 5 oder 10 Jahren in unserem Leben gelegt? Welche Schwerpunkte haben wir vernachlässigt? Ich weiß, als ich eure Gemeinde hier kennenlernte, da habe ich einen ganz großen Schwerpunkt darauf gelegt, ich wollte alles in der Bibel verstehen. Und ich konnte kaum damit leben, dass ich irgendeine Sache in der Bibel nicht verstand. Und da habe ich einen Schwerpunkt für mein Leben gelegt, die Bibel zu verstehen. Die Aussagen, die Lehren der Schrift zu verstehen. Auch die Frage, ist meine Ehrfurcht, mein Vertrauen zu Gott gewachsen? Meine Ehrfurcht vor Gott, mein Vertrauen zu Gott, hat es zugenommen in den letzten Jahren? Luther schreibt ja immer wieder in der Erklärung bei den 10 Geboten, was ist das? Wir bei jedem Gebot, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ist das bei mir gewachsen? Auch die Frage, bin ich durch meine Selbsterkenntnis bescheidener, demütiger geworden, kleiner geworden? Wir kennen ja die tragische Geschichte von Saul in der Bibel. Und er sagte ihm Samuel in dem entscheidenden Kapitel 15, 1. Samuel 15, als du klein warst in deinen Augen, da wurdest du der König aller Stämme Israels. Als du klein warst in deinen Augen. Ihr hättet in eurer Gemeinde 90% weniger Probleme, wenn jeder so klein wäre in seinen eigenen Augen, wie es Gott wünscht. Haben meine Dienstbereitschaft und meine Liebe zu anderen zugenommen oder abgenommen, kann auch sein. Ich muss meine Vergangenheit verstehen, sonst kann ich sie nicht aufarbeiten. Und eine unaufgearbeitete Vergangenheit ist wie Zentner schwere Lasten hinter sich herziehen, die einen irgendwann so ermüden, dass man nicht mehr in der Lage ist, noch produktiv zu gestalten für die Zukunft. Ganz zu schweigen von der Vergangenheit, sie zu bewältigen. Wie viel Zeit habe ich in meine Beziehungspflege gesteckt? Das ist eine Sache, die ist manchen fremd, dass man in Beziehungen Zeit stecken muss. Zum Beispiel, um eine eheliche Beziehung zu stärken, zu festigen, braucht man Zeit. Wie viel Zeit habe ich da hineingesteckt? Wie viel Zeit habe ich in die Beziehungspflege zu anderen Geschwistern gesteckt? Was waren in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren prägende Erfahrungen, die ich gemacht habe, positiv und negativ? Was hat mich beeindruckt? Was hat Spuren in meinem Leben hinterlassen? Welche Erfahrungen? Waren da Dinge, die sich tief in mich eingegraben haben? Und natürlich die Frage, die wir nachher durchgehen wollen, habe ich das bewältigt? Bei all dem gilt, wir machen Erfahrungen. Das ist nichts Neues, aber vielleicht könnte das etwas Neues sein. Und Erfahrungen machen uns. Erfahrungen machen uns. Das, was wir heute sind, ist das Produkt von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Erfahrungen gestalten, prägen uns in unserer Persönlichkeit. Das darf ich einen biblischen Satz nennen. Manche hatten vielleicht jetzt den Eindruck, es ist alles unbiblisch. Leben, es ist zutiefst biblisch, was ich gesagt habe, auch wenn ich keine Bibelstellen genannt habe. Ich habe mir mal die Frage so aufgeschrieben. Haben wir im Licht Gottes gelebt? Ihr kennt diese Aussage, 1. Johannes 1,7. Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist. Das hat Folgen. Wenn wir im Licht Gottes leben, sagt die Bibel, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Wenn man im Licht lebt, setzt sich kein Dreck in den Beziehungen an. Aber das ist nicht das Normale bei uns und das geschieht schon ganz und gar nicht automatisch, dass wir im Licht leben. Denn es gibt auch die Möglichkeit, dass wir in den Untergrund gehen. Dass wir in die Dunkelkammer gehen und negativ entwickeln. Über diesen und jenen. Und über die Gemeinde und über die Ehe und über uns selber negativ entwickeln. Weil wir in der Dunkelkammer sind. Und die Bibel lockt uns immer wieder heraus, komm doch ins Licht. Was hindert dich daran, mit deinem Leben ins Licht zu kommen? Bist du um dein Image mehr besorgt als Gott? Das könnte ja sein. Dass vielleicht auch Leichen im Keller unserer Gefühlswelt liegen. Dass wir es da einiges abgelegt haben an Geschwistern. Und die lassen uns nicht los, Tag und Nacht. Wir diskutieren mit ihnen bis in die Träume hinein. Wenn wir morgens aufstehen, sind wir schon wieder in der Diskussion mit ihnen. Es könnte auch sein, dass wir Menschen links liegen gelassen haben. Dass wir sie nicht mehr beachten, sondern innerlich zutiefst verachten. Das ist wichtig, seine Gedanken, Vergangenheit aufzuarbeiten. Seine Beziehungen nochmal ganz neu ins Licht Gottes zu stellen. Vielleicht sind wir auch mit manchen in das Stadium kalter Beziehungslosigkeit getreten. Man hat Beziehung, aber sie ist kalt, die Beziehung. Es ist keine Wärme mehr. Die Augen werden starr, wenn man Leute ansieht. Und es ist so viel, was da im Keller verborgen liegt, im Keller unserer Gefühlswelt. Und wir dürfen uns immer wieder mal die Frage stellen, für wen ist uns die fürsorgliche, liebende, priesterliche Gesinnung verloren gegangen? Denn dazu, das wissen wir, hat uns Gott berufen. Zu einem königlichen Priestertum. Dass wir eine heilige Nation sind. Ein heiliges Volk Gottes. Und Priester hatten die Aufgabe ja immer. Zwei Hauptaufgaben der Priester war einmal, Gott vor den Menschen zu vertreten. Dass sie den Willen Gottes vor den Menschen im Volk Gottes deutlich machten. Und dann hatten sie die Aufgabe, Menschen vor Gott zu vertreten. Ist mir da was abhanden gekommen? Welche Frage stellt uns Jesus, wenn manche Leute sagen, ja, ich habe nichts gegen den Stephan. Ich habe nichts gegen ihn. Aber ist das die Frage, die Jesus stellt? Jesus, denke ich, fragt uns doch zuerst, was wir für den anderen haben. Nicht, was wir gegen ihn haben, was wir für ihn haben. Da könnten wir uns ja ganz schnell freisprechen, wenn wir sagen, ja, ich habe nichts gegen den anderen. Sondern, welche guten Worte, welche verbindenden Gesten hast du für den anderen, vielleicht sogar gegen deinen Feind? Welche guten Worte hast du ihm im letzten Jahr gesagt? Und vielleicht auch eine nicht unwesentliche Frage, haben wir überhaupt noch Kontakt zu Jesus? Man müsste das eigentlich voraussetzen. Ich habe das mal von einem Evangelisten gehört, der hat es dann auch in einem Buch niedergeschrieben, als er einen schweren Verkehrsunfall hatte, wochenlang im Krankenhaus lag. Und dann hat ihn jemand besucht. Er hat gefragt, Bruder, wie geht dir's? Und dann sagte er, es geht mir wieder gut. Denn nach Jahren, habe ich das erste Mal wieder die Stimme Jesu gehört. Als Evangelist, der im Jahr 200 Tage unterwegs war. Das erste Mal habe ich wieder nach Jahren die Stimme Jesu gehört. Hören wir noch die Stimme des guten Hirten in unserem Herzen? Berührt uns noch sein Geist, rührt uns noch der Geist Gottes an? Spüren wir, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist? Alles Fragen. Im Folgenden werde ich immer wieder von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen und Empfindungen sprechen. Ich kann das gut verstehen, wenn manche sagen, dazu bin ich heute Nachmittag nicht gekommen. Ich will eine Bibelarbeit haben. Ich will tiefer im Wort Gottes gegründet werden. Das kann ich gut verstehen. Möchte nur dazu sagen, ihr Lieben, wenn wir 10% von dem, was wir aus der Bibel wissen, umsetzen würden, hätten wir Erweckung. Nur 10% umsetzen. Nur 3% umsetzen. Deswegen habe ich versucht, nochmal euch auf eine völlig andere Art und Weise zu erreichen. Ich hatte auch den Eindruck, dass mir das Gott so ins Herz gelegt hat. Es geht also an diesem Nachmittag nicht um unsere eigenen Gedanken, theologischen Lehrgebäude und biblischen Sichtweisen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weshalb ich das Referat so aufgebaut habe und den werde ich später erklären. Einen entscheidenden Impuls bekam ich noch jetzt im Januar bei einem Seminar. Dazu und der hat sich jetzt nochmal in meinem Leben verstärkt. Es ist ja mit die schwerste Aufgabe in der Nachfolge Jesu und sie fordert von uns eine starke Zucht und Besonnenheit, negativen Gefühlen keinen freien Lauf zu lassen. Daran entscheidet sich Fluch und Segen in meinem Leben. Daran. Negativen Gefühlen gegenüber anderen keinen Raum zu lassen. Beziehungsweise, wenn sie über mich gekommen sind, dass ich sie bald aufarbeite, bevor sie zu einem Bestandteil meiner Persönlichkeit werden. Ihr kennt alle das Wort aus Hebräer 12,15. Hebräer 12,15. Achte darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet und nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit unter euch aufsprost und die vielen dadurch verunreinigt werden. Negative Gefühle, die wir nicht verarbeiten, verunreinigen eine Gemeinde. Und können eine Gemeinde lahmlegen auf Jahre und Jahrzehnte. Und ich denke, es ist nicht einfach, in seiner eigenen Gefühlswelt den Stall sauber zu halten. Und dass wir lernen, persönlichen Emotionen die Zügel anzulegen. Denn sonst schießen diese Gedanken ins Kraut und bringen viele ungute Früchte. Ihr kennt das Wort aus Matthäus 13, 25. Als der Mensch schlief, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen. Und dieses Unkraut, das sind nicht nur Irrlehren, sondern das sind einfach auch negative Emotionen in der Beziehungskiste, die ich habe. Um das wirklich einigermaßen in den Griff zu kriegen, es heißt, seine eigene Gefühlswelt sauber zu halten, dazu brauchen wir alle eine gehörige Portion Distanz zu uns selbst. Distanz zu uns selbst ist ein Schlüssel in der Bewältigung von Schwierigkeiten. Ein Schlüssel ist das. Er hat eine Schlüsselposition. Denn wir stehen uns alle viel, viel zu nahe. Die Bibel sagt, Kolosser 3, 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Was soll man töten? Unzucht und Unreinheit, okay. Leidenschaft soll man töten. Böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und dann geht er weiter, Paulus in Vers 8, Kolosser 3, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Das hat alles mit unbewältigten Emotionen zu tun. Was hier steht. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Das hat alles mit meiner Gefühlswelt zu tun. Dass hier Dinge in mich eingedrungen sind, die ich nicht mehr im Griff habe. Hier haben wir es also mit einer ungereinigten, leidenschaftlichen Gefühlswelt zu tun, die wir nicht mehr in Zaum halten können, wo uns die Pferde durchgehen. Was wir also brauchen, ist Distanz zu uns selbst. Das brauchen wir. Distanz zu uns selbst. Nur wenn wir uns aus einer gefühlsmäßigen Distanz betrachten können, bekommen wir ein einigermaßen realistisches Bild von uns selbst. Denn unser Selbstbild ist seit dem Sündenfall zerstört. Unsere Selbstwahrnehmung ist zerstört. Das, was ich heute Nachmittag noch darbieten werde, vielleicht auch erst heute Abend mal gucken, wenn ich an die neurologischen Befindlichkeiten komme hier in unserem Stammhirn, es ist hochinteressant. Und ich denke, wenn sich der Sündenfall irgendwo stark niedergelassen hat, dann im Stammhirn, aber nicht nur dort. Das werden wir noch durchnehmen. In persönlichen Konflikten dürfen wir unsere eigenen Empfindungen nicht zum Maß aller Dinge erklären und sie über das Wort Gottes stellen, was natürlich von uns keiner absichtlich macht. Aber wir tun es, indem wir zum Beispiel die Dinge pflegen, die wir eben gesagt haben, Kolosser 3, Vers 8. Wir handeln entgegen dem Wort Gottes. Wir können die klarste Lehre über die Entrückung der Gemeinde haben, über das tausendjährige Reich, aber an den Dingen scheitern wir nicht. Ich brauche nicht den Heiligen Geist, um die Lehre von der Entrückung zu verstehen. Brauche ich nicht den Heiligen Geist. Ich brauche ihn auch nicht, um das tausendjährige Reich zu verstehen. Ich brauche auch nicht den Heiligen Geist, um zu verstehen, dass Jesus gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferstanden. Das kann ich nachlesen in der Bibel. Luther hat das ja unterschieden. Darf ich mal zwei lateinische Worte hier verwenden? Damit ich euch mal zeige auch, dass ich zwei lateinische Worte beherrsche. Luther hat unterschieden in der Schrifterkenntnis zwischen der Claritas externa und der Claritas interna. Das heißt, von der äußeren Klarheit der Schrift und der inneren Klarheit der Schrift. Die äußere Klarheit der Schrift, das heißt, ich kann die Fakten nachvollziehen, denken, was da geschrieben steht. Ich kann die beste Lehre haben von der Bibel, ohne den Heiligen Geist zu besitzen. Aber eins kann ich nicht. Eins kann ich nicht. Im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Und mich reinigen durch das Blut Jesu ohne den Heiligen Geist kann ich das nicht. Denn er zeigt mir es auf. Und er redet an den Knackpunkten des Lebens. Und Gottes Geist muss an die Knackpunkte des Lebens, der Nachfolge Jesu kommen. Da, wo es sich entscheidet, ich darf mich wiederholen, ob ich zum Segen oder zum Fluch werde für Menschen. Da muss Jesus hin. Da muss der Geist Gottes hin. Wir tun es leider oft, dass wir Gefühle pflegen, von denen die Bibel sagt, dass wir sie töten und ablegen sollen. Und wir können klar sagen, hier diese Rockmusik, die ist dämonisch, aber das ist ja nicht unser Bewährungsfeld in der Regel hier. Jedenfalls nicht meins heute. Vor knapp 40 Jahren, ja. Aber nicht heute, ist nicht mein Bewährungsfeld. Ich habe heute mein Bewährungsfeld anders. Bewährungsfelder wechseln in den Lebensphasen. Die Bewährungsfelder wechseln in den Lebensphasen, die wir durchlaufen. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Welche Gefühle zueinander haben uns überrannt, in einen Strudel nach unten gezogen und Beziehungen zerstört? Welche Gefühle? Ich muss das benennen können, wenn ich etwas klar aufarbeiten will. Ein ganz großer Schwachpunkt in der Nachfolge Jesu ist, dass wir oft beten, Herr, vergib mir meine Schuld. Und der Bruder Werner hat es mal vor Jahren so zugespitzt gesagt, dass er gesagt hat, dadurch habe ich keine Vergebung der Schuld. Warum? Weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, Vergebung geschieht in der Konkretion der Schuld. Und deswegen erleben wir keine befreiende Vergebung, weil die Konkretion fehlt. Ich mich schäme über meine Gefühle, die mich in einen Strudel nach unten gezogen haben. Ich schäme mich wegen dieser Gefühle. Und das nimmt mir die Freiheit, sie mit Namen zu belegen. Zum Beispiel, es gibt ja Sünden, die werden in der Seelsorge immer wieder bekannt. Und es gibt Sünden, die habe ich keine 10-mal gehört in den aberhunderten Gesprächen, die ich geführt habe. Keine 5-mal gehört. Zum Beispiel, dass jemand zu mir in die Seelsorge gekommen ist und hat gesagt, ich bin geldgeil. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ne? Ich bin ein Geizhals, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich liebe das Geld. Fast über alles. Hat mir noch keiner gesagt. Doch, eine Frau hat es mal bekannt. Eine Schriftstellerin. Die rief mal an, hat mir das gebeichtet. Millionärin. Und die hat mir das gebeichtet. Die läuft da rum. Da denkt man gerade, sie ist aus dem Zweiten Weltkrieg gerade gekommen. Wo es nichts gab in der armen Zeit, wie man früher zu sagen pflegte. Ne? Aber aufs Geld scharf. Die Nachbarslumbi. So. Die Sünden, die hören wir nicht in der Seelsorge. Gefühlssünden sind ganz schwer zu bekennen. Warum? Weil hier der Knackpunkt liegt für die Seelenhygiene. Ob ich sauber bin in meinem Leben. Sie liegen in den Gefühlen, in den Begierden, die ich habe. Wir müssen einfach auch mal bekennen, mit welchen Geschwistern haben wir westliche Christenverfolgung getrieben. Kennt ihr westliche Christenverfolgung? Christenverfolgung in der westlichen Welt. Was ist Christenverfolgung in der westlichen Welt? Die geschieht nicht durch den Staat, sondern durch die Gemeinde Jesu. Ja, dass ein Christ den anderen verfolgt. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier erzählt. Vor Jahren sprach ich mit einer leidenden Mitarbeiterin einer Missionsgesellschaft. Ich habe noch bis heute eine sehr gute Beziehung zu ihr. Wir haben gerade diese Woche gesprochen, ist schon ein bisschen älter als ich. Und dann sprachen wir über manche Missionare auf Missionsfeld. Ja, das sind ja eigentlich so die Superelite, ne, die Missionare. Und dann sprachen wir auch über manche Schwächen von diesen Missionaren. Und dann sagte sie nach 10 Minuten, so, jetzt wollen wir wieder von unserer Christenverfolgung umkehren. Das fand ich gut. Wir kehren jetzt wieder von unserer Christenverfolgung zurück. Und wir wissen, dass wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Warum reden wir dann über andere negativ? Warum? Wie viel Zeit, hier ist jetzt das Stichwort, haben wir für die Hygiene unserer Gefühlswelt aufgebracht? Dass man seine Gefühle reinigt. Zum Beispiel auch Gefühle von Machtgelüsten. Ist auch eine Sünde, die eigentlich nicht bekannt wird. Aber die den Alltag prägt. Machtgelüste. Welche Wunden müssten bei uns gereinigt und verbunden werden? Wo haben wir uns selbst Wunden geschlagen? Wo haben uns andere Wunden geschlagen? Wer hat dich verletzt? Kennst du deine Wunden? Wenn du sie nicht kennst, wie willst du sie reinigen? Wie willst du Heil in diese Wunden bringen, dass sie abheilen? Die tiefsten Wunden schlagen wir uns in Beziehungen. Je enger eine Beziehung, desto tiefer die Wunden. Je enger die Beziehung, desto tiefer die Wunden, die wir uns schlagen. Welch eine Schwere und Klarheit verbreitet er das Wort des Paulus an Timotheus. wenn wir es mal in einem anderen, weiteren Blickwinkel als im engen Kontext der Handauflegung betrachten. 1. Timotheus 5,22. Da schreibt Paulus: Habe nicht Teil an fremden Sünden. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Wie schwer ist es, einem Bruder, einer Schwester zu sagen: Komm, lass uns aufhören mit der Christenverfolgung. Wie schwer ist das in einem Gespräch, wo man dann wieder mal darüber und darüber gesprochen hat, von diesem Bruder, dieser Schwester, und dann einzuhalten und zu sagen: Nein, komm, machen wir Schluss damit. Es bringt nichts. Es ist so leicht, andere zu durchschauen, aber es bringt nichts. Es gibt Leute, die machen sich in Sport mit R, Sport daraus, sich irgendwo in Kaffee zu setzen, vielleicht jetzt im Sommer so, wenn man draußen ein bisschen sitzt, und die Leute gehen vorbei, und dann über die Leute ihre Eindrücke weiterzugeben. Was das für einer ist, was die für eine ist, und hast du gesehen da, wie die geguckt hat und wie die geht, ne? Da kannst du schon viel dran entdecken, ne? Leute, es ist leicht. Es ist ganz leicht, aber es bringt nichts. Es versetzt mich in einen ungöttlichen Zustand. Habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Die Bibel sagt das ja im Zusammenhang der Handauflegung: Lege niemand zu bald die Hände auf. Und ich habe es jetzt mal versucht, in einen weiteren Kontext zu stellen, dieses eine Wort. So, bevor wir zum Kaffee trinken kommen, will ich euch vielleicht noch den schwersten Brocken zumuten an diesem Tag. Habt ihr Mund leer? Ich nehme ihn nämlich jetzt voll. Und ich will mal einige Dinge weitergeben. Welche Schwerpunkte hatte euer Gemeindeleben oder hat euer Gemeindeleben? Es geht darum, Vergangenheit zu verstehen. Auch was vor einem Monat geschah, ist Vergangenheit. Was vor 5 Monaten geschah, ist Vergangenheit. Und ich muss das verstehen. Ich muss die Schwerpunkte einer Gemeindearbeit verstehen. Und ich muss sehen, wie Schwerpunkte zu Schwachpunkten werden. Das will ich dann aufzeigen. Wie Schwerpunkte, starke Punkte zu Schwachpunkten werden. Welchen Schwerpunkt habt ihr als Gemeinde? Welche Schwerpunkte? Das erste ist, dass ich mir so aufgeschrieben habe, die Liste ist nicht gewiss vollständig und jetzt auch nicht so zu verstehen, dass man sagt, also das ist erstens, zweitens, drittens. Sondern ich habe mal einfach mal einige Sachen aufgeschrieben. Ein Schwerpunkt, den Gott in eure Gemeinde gelegt hat, das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Dass ihr euch wie kaum eine Gemeinde in Deutschland oder nur wenige Gemeinden in Deutschland euch um die Lehre der Schrift kümmert. Und dass hier viele Schriftgelehrten sind, die mich in den Sack stecken würden. Oder doch einige dann. Die Lehre der Heiligen Schrift ist ein Schwerpunkt eurer Gemeindearbeit. Den zweiten, den ich mir aufgeschrieben habe, dadurch habe ich damals die Missionsgemeinde kennengelernt, das waren die evangelistischen Einsätze an der Hauptwache. Da habe ich das erste Mal Leute von der Missionsgemeinde gesehen, als ich hier junger Prediger in Frankfurt war und dort unten einige inbrünstig sangen und predigten, Da dachte ich, Mensch, haben die Mut, sich da hinzustellen und zu predigen. Ein paar Wochen muss ich es dann auch dann lernen, am Liebfrauenberg und an der Zeil und so weiter zu predigen, Sachsenhausen, Schweizer Platz. Da waren da meine Predigtstätten, wo ich es versucht habe, mit fortlaufendem Erfolg. Ja, wir haben gepredigt und die Leute gingen vorbei und gingen vorbei und gingen vorbei. Wir haben hunderte und tausende Traktate verteilt, die Leute gingen vorbei. Naja, konnten wir alles aufsammeln. Ja, manchen Zeiten, da waren 8 Stände da, vom Liebfrauenberg hin zur Zeil. Und jeder wollte was an Mann bringen. Ja, wir waren dann auch darunter. Ein dritter Schwerpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Befreiungsdienst von dämonischen Mächten. Ein Schwerpunkt eures Auftrags, den ihr von Gott hattet und ich denke auch noch habt. Ein viertes war die Abgrenzung zur Welt und zur Charismatik. Also ich habe jetzt mal Charismatik hingeschrieben. Man könnte auch sagen, zu manchen anderen Gemeinden, es war früher kein unwesentlicher Punkt hier in der Gemeinde, die Abgrenzung, auch zur Welt, die sündig ist und die voller Verführung steckt. Ein weiterer Schwerpunkt, den ich hier vor 30 Jahren in der Gemeinde erlebt habe, das war die geschwisterliche Liebe. Das war ein Kennzeichen eurer Gemeindearbeit. Wie es heute ist, kann ich nicht mehr sagen, weil ich nicht mehr so einen starken Kontakt jetzt zu euch habe, denn ich war ja früher öfters hier in der Gemeinde im Jahr. Und ein letzter Schwerpunkt, den ich mal aufgeschrieben habe, das war die starke und alles überragende Persönlichkeit von Bruder Werner. Das war prägend für eure Vergangenheit. Ein Mann, wie ich ihn eigentlich so nicht mehr erlebt habe. Und ich habe viele Leute im Reiche Gottes kennengelernt. Das erste Mal trafen wir uns 1976. Also liegt schon ein bisschen zurück. Und er ist jetzt auch schon fast 15 Jahre tot, oder? Ja. Vergangenheit verstehen, das muss man verstehen. Was waren die Schwerpunkte, die Gott euch als Gemeinde gegeben hat? Was hat euch geprägt? Bis heute, was hat euch geprägt? Welche Linien hat Gott in eure Gemeinde hineingelegt? Mit all diesen Schwerpunkten hat die Gemeinde, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das, was ich jetzt sage. Denn das muss man verstehen. Mit all diesen Schwerpunkten hat die Gemeinde starke geistliche Erfahrungen gemacht und erlebte Wachstum nach innen und außen. Es waren die Punkte, die Gott bestätigte hier. Und wo die Gemeinde dann gewachsen ist, wo andere Gemeinden in Deutschland bis in die Schweiz entstanden sind, durch das, was Gott hier so hineingelegt hatte. Starke geistliche Erfahrungen gemacht, die Geschwister damals. Dazu waren inhaltliche biblische Schwerpunkte, das ist auch ein wichtiger Punkt, in eine bestimmte äußere Form eingepackt. Die Form habe ich mitgenommen in meinen Reisedienst. Wisst ihr, wie die Form heißt? Wenig Theater. Kommen wir bald zur Hauptsache. Also wenn ich irgendwo Bibeltage halte, gibt es kein Vorprogramm von 20 Minuten. Da wird ein Lied gesungen, es wird gebetet und dann fange ich an zu predigen. Und das ist eine bestimmte äußere Form. Andere Brüder werden gesegnet und die setzt Gott zum Segen mit einem längeren Vorprogramm als bei mir. Die Form ist nicht entscheidend. Ich werde einiges dazu sagen. Aber wie das bei all diesen Dingen ist, es entwickelt immer eine Eigendynamik, die wir nicht mehr dann im Griff haben. Es ist so ähnlich wie in den Bergen. Man fährt in einem schönen Schneegebiet, unberührt. Es ist ja immer der Traum von manchen Skifahren, die gut Skifahren können. in abseits der Piste zu fahren, weil es da so schön im Tiefschnee zu wedeln ist und seine Spur im Schnee originell zu hinterlassen. Das ist eines der hohen Ziele von bestimmten Skifahren. Und es ist auch so, je größer, je tiefer der Segen Gottes ist, desto mehr muss man aufpassen. Je mehr Gott segnet, desto wachsamer muss ich sein. Aber es ist so, wenn Gott segnet und Zeiten des Segens die Gemeinde Jesu oder Reichsgotteswerke einen geistlichen Frühling erleben, da kann man sich kaum der Faszination entziehen, sich an dem zu freuen, was jetzt da ist und was ja auch gut ist. Ich habe das bei einer Diakonisse, die ist vor kurzem gestorben, immer wieder erlebt. Ich war öfters zum Dienst bei ihr in Düsseldorf. Sie hat Teestubenarbeit begonnen und war in vielen Dingen vorausschauend und prägend. Die hat sich nach jedem Einsatz in der Altstadt in Düsseldorf hingesetzt, nach jedem Teestubeneinsatz hingesetzt und hat sich aufgeschrieben, was gut und weniger gut gelaufen ist, und entwickelt, welche Strategie müssen wir verfeinern, verbessern, gibt es alte Dinge, die wir weglassen müssen. Das wird nicht mehr gemacht. Wenn eine Sache gut läuft, Inhalt, und das ist jetzt die Eigendynamik, Inhalt und Form erscheinen für uns mit den Jahren untrennbar verbunden und voneinander abhängig zu sein. Das ist die Eigendynamik, die das Reich Gottes, und nicht nur das Reich Gottes, es ist in weltlichen Firmen ganz genauso. Aber bei uns auch und nicht zuletzt. Ja, dass man denkt, der Inhalt ist an die Form gebunden, die Form ist an den Inhalt gebunden, und das wird verschmolzen miteinander und man kann es nicht mehr auseinander dividieren. Etwas, was aber auseinander gehört und gesondert betrachtet werden muss, Inhalt und Form. Hier lauert mit der Zeit eine nicht geringe Gefahr, die sich oft zu einer Lawine entwickelt, wie der berühmte Schneeball. Oder der Skifahrer, der so schön seine Kurven da zieht im tiefen Schnee, von der Höhe hinab ins Tal. Und er ist ganz fasziniert von seinen Kurven, die er gezogen hat. Und auf einmal merkt er gar nicht, dass er eine Lawine auslöst. Weil er so fasziniert von seinem Können ist und von seinen Ergebnissen. Das sieht so schön aus. Und innerhalb von Sekunden ist er unter einer Lawine begraben. Und das kann man im Reich Gottes immer, immer wieder feststellen. Ich habe jetzt bald 40 Jahre Erfahrung im Reich Gottes. Und ich habe viele Reich Gotteswerke kennengelernt. Ich arbeite selbst in einem, das dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Und unsere Geschichte wird zurzeit aufgearbeitet in Tabor und auch die Geschichte im Dritten Reich wird aufgearbeitet. Es sind Bilder in der Dokumentation drin, wo vorne das Kreuz hängt, daneben das Hakenkreuz. Ja, man stellt sich ganz bewusst seiner Geschichte. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, die Geschichte aufzuarbeiten bei uns in Tabor? Wisst ihr, wie lange? 80, 90 Jahre. Es werden heute noch Dinge aufgearbeitet bei uns. Es hat jetzt einer eine große Arbeit geschrieben über unser Gesamtwerk, weil es im Dritten Reich eben auch braun war und man auf warnende Stimmen nicht gehört hat. und dachte, das ist jetzt, der Hitler ist vom Heiland geschickt zur Rettung unserer Nation. Ja, es hat zu lange gedauert. Jetzt hat noch unser Leiter in Tabor erzählt, als er auf einer Inspektoren, auf einer Gnadauer Tagung war, und er hatte da sich zu Wort gemeldet, und da kam nachher ein anderer Inspektor auf ihn zu und machte ihn zur Schnecke, wie er dann hier so den Mund auftun könnte, obwohl er aus diesem Werk kommt. Es war in den 80er Jahren. Und er wusste bis dahin nichts über unsere Vergangenheit im Dritten Reich. So lange kann man sich vor der Vergangenheit drücken. Und ihr kennt die Prozesse, die manchmal stattfinden, ne? Auch über NS-Zeit, ja. Oder wie man zum Beispiel die DDR-Zeit bis heute noch nicht aufarbeitet. Man hat zwar die Gaukbürden, all das, ja. Aber viele Dinge werden nicht aufgearbeitet. Es ist wie eine Schockstarre. Und so ist es in manchen Reichsgotteswerken auch. Und in manchen Gemeinden, die sich Gemeinde Jesu nennen. Inhalt und Form bedürfen jedoch der ständigen Erneuerung, Prüfung und Nachjustierung. So habe ich mir es mal aufgeschrieben. Inhalt und Form. Das heißt, ich muss meine Sprache, wie ich den Inhalt weitergebe, heute auch unserer Sprache angleichen. Ich muss mir immer wieder neu überlegen, wie ich die Dinge in diesem Publikum weitergebe. Ich muss gucken, ob unsere Form zeitgemäß ist. Oder ob wir noch beten wie bei Zinzendorf. Zinzendorf hat manchmal vor den Brüdern eine halbe Stunde lang gebetet. Kann man ja machen. Es war eigentlich nur eine Predigt, die er gehalten hat, der Gemeinde, ne? Es hätte auch ohne Gebet laufen können. Ja. Es gibt viele Dinge, die nachjustiert werden müssen. Und das ist jetzt ein ganz sensibler Punkt. Wer allerdings nicht das Wagnis eingehen möchte, das in jedem Wachsen und Weitergehen liegt, nämlich die Dinge zu prüfen, zu justieren, der steht in der Gefahr, irgendwann Inhalt und Form zu zementieren. Das heißt, er steht wie ein erratischer Block da. Warum? Weil man starke Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem Inhalt und der Form gemacht hat. Ich komme gleich zur Unterscheidung von Inhalt und Form, nur dass hier keiner unruhig wird. Der geistliche Gehalt ist mir jetzt auch, das ist alles Geschichte, die ich selber erlebt habe, bei uns in unserem Werk, das, was ich euch weitergebe. Der geistliche Gehalt der Lehre, geistlicher Wahrheiten, biblischer Wahrheiten, wird nicht dadurch erhalten, dass wir die gleichen Worte und vielleicht auch den gleichen Tonfall wie gesegnete Geschwister benutzen. Nach dem Motto, wie er sich räuspert, wie er spuckt, wo hat er sich das abgeguckt? Ja. Also das geht dann manchmal bis in den Tonfall hinein. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor gut 30 Jahren auf einer Tagung war, einer ESMA-Konferenz, Studentenmissionskonferenz, in Adelshofen. Und damals sprach der Leiter von den OM-Schiffen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Name heißt. OM ist bekannt, Operation Mobilisation, mit den beiden Schiffen, die sie heute haben. Damals hatten sie, glaube ich, nur die Logos in den 70er Jahren. Und dann hatte er irgendwo auf einer Konferenz zu sprechen. Nachher kam ein Bruder, der ihn lieb hatte, auf ihn zu und sagte, Bruder, du redest wie George Werber. George Werber ist der Gründer und Leiter, ne? von OM. Ich weiß nicht, ob er heute noch leidet, jedenfalls der Gründer. Also der hatte sich das bis in den Tonfall angeeignet, dass er sprach wie George Werber, der leider und durch den er gesegnet war. Es heißt also, in unserem Werk war es so, wir hatten einen geistlichen Schwerpunkt in unserem Werk, das war Römer 6. Kennt ihr Römer 6? Gestorben sei mit Christus. Dann Vers 11, haltet euch der Sünde für gestorben und so weiter. Das war der geistliche Schwerpunkt, den unser Werk hatte. Kurz vor meiner Zeit und auch noch während meiner Zeit, als ich nach Tabor kam, nach über 70 Jahren, da gab es immer ein geflügeltes Wort, das wir natürlich nur noch spaßhaft gebrauchen. Bruder, du musst sterben. Bruder, du musst sterben. Und ältere Brüder meinten das im Ernst. Und sie versuchten auch dem anderen die Lektionen zu geben, wo er zu sterben hatte. Haben sie ihn bewusst gereizt, bewusst herausgefordert, ja, nur damit er sündig reagierte und ihm zu zeigen, was er für ein sündiges Ich hat. Und dass er da noch nicht gestorben ist, ja. Ach ihr Lieben, man hatte längst die Kraft verloren, man hatte nur noch die Worte. Und das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. 1. Korinther 4,20. Ich denke, ich muss jetzt einen Schnitt machen. Ich habe eine Stunde geredet. Ne? Oder, Manuel? Schaut's aus? Kann ich noch ein paar Minuten? Ja? Geht noch. Okay. Gut, also maximal 5 Minuten. Und dann trinken wir Kaffee. Gell? Nur, dass ihr wisst, ihr kommt noch zu eurem Kaffee hier, weshalb ihr heute Nachmittag ja auch gekommen seid. Äußerlich gesehen kann uns natürlich niemand am Zeug flicken, wenn wir alles richtig sagen. Und darauf wird dann mit der Zeit der Schwerpunkt gelegt, es muss alles richtig gesagt werden. Und die Geschwister können alles abnicken in der Gemeinde. Ich habe ja nun verschiedenste Gemeinden kennengelernt. Und ich kenne ja auch die Schwerpunkte der einzelnen Gemeinden. Und ich weiß ganz genau, wie ich Geschwister in den verschiedenen Denominationen zum Nicken bringe. Bei welchen Aussagen. Jawohl, ja. Jawohl, das war's. Ja, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und dann kommt nachher noch einer, ja, aber den Punkt hätten sie auch noch erwähnen müssen. Da werden ja oft an Predigten gehalten, immer von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Ja? Damit auch ja alles drin ist, dass ja alles gesagt wurde und dass mir nachher keiner am Zeug flicken kann. Ich denke, dann habe ich meine Berufung als Prediger verwirkt. Dann habe ich meine Berufung verwirkt. Ich muss mich aus dem Fenster hängen, dass ich angreifbar werde. Ich muss wissen, wo die Leichen im Keller liegen. Das weiß ich durch die Seelsorge. Und das weiß ich durch mein eigenes Herz. Es gibt ganz ruckzuck in der Gemeinde, in Reichsgotteswerken, ich erwähne das immer beides zusammen, weil ich ja in einem Reichsgotteswerk zu Hause bin, da meinen wir, alles in trockenen Tüchern zu haben. Zum Beispiel, wir haben jetzt die Anerkennung zur Freien Hochschule. Tabor darf sie also jetzt nennen, Evangelische Hochschule. Haben wir jetzt seit einigen Wochen. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man jetzt die Akkreditierung hat und wenn jetzt das Niveau gehoben wird und so weiter. Aber damit habe ich ja nichts in trockenen Tüchern. Der Echtheitstest kommt, wenn die Brüder und Schwestern rauskommen in die Gemeinde und dort der Gemeinde dienen müssen. Das ist der Echtheitstest. Das kommt dann rum. Kommt Erweckung aus dem Leben rum? Das ist doch die Frage. Geschieht Erweckung durch das, was ich tue? Oder sage ich die Leute ein in Richtigkeiten? Das ist doch die Frage. Entschuldigung, mein Engagement. Ich hatte mir vorgenommen, nicht so engagiert zu reden. Auch wegen meiner Stimme. Bei aller Richtigkeit der Lehre kann der Heilige Geist schon lange unterdrückt worden sein. Jetzt kommen noch zwei Punkte und dann machen wir Schluss. Weil wir unsere Abhängigkeit vom Herrn verloren haben. Das ist mit das Wesentliche auch für einen Prediger. Wenn der Punkt fehlt, fehlt ihm etwas Entscheidendes. Und ich muss manchmal lange, lange warten, bis mir der Geist Gottes etwas sagt, das sollst du predigen. Früher konnte ich mich immer, hat mir Gott das erlaubt, hinsetzen und ausarbeiten. Aber ich habe hier wochenlang gebetet und es kam und kam nichts. Das sind immer komische Situationen, ne? Wenn man dann da sitzt in der Stille, man möchte gerne was im Computer tippen und es kommt nichts. Und dann muss ich warten, bis Gott geredet hat. Dann kann ich auch reden. Es ist nicht bei jeder Predigt so. Aber Gott entlässt uns nie aus der engen Abhängigkeit von ihm, damit deutlich wird, wessen Prediger ich bin. Das Zweite. Bei aller Richtigkeit hatten wir gesagt, der Lehre kann der Heilige Geist schon lange unterdrückt worden sein, weil wir unsere Emotionen nicht mehr im Griff haben. Die haben sich abgesondert von mir. Die haben einen eigenen Bereich in meinem Leben gebildet, die Emotionen. Und die erreicht der Heilige Geist nicht mehr. Die erreicht Jesus nicht mehr. Die Emotionen. Die wuchern vor sich hin in meinem Leben und ich komme nicht mehr dran. Ich kann es nicht mehr knacken, was da in mir abgeht. Wenn Gott das schenkt, dann kann etwas Neues beginnen. Und jetzt trinken wir Kaffee. Okay?